Unser Thema heißt 5 Minuten nach dem Tod. Gibt es ein Leben nach dem Leben? Und ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich jeder Mensch früher oder später beschäftigt. Wenn wir in die Geschichte sehen, sehen wir, dass alte Kulturen schon immer gefragt haben, was ist, wenn ein Mensch stirbt? Wir können uns jede alte Kultur anschauen. Jede alte Kultur. Und wir werden entdecken, dass jede dieser Kulturen sich die Frage gestellt hat, wie ist das eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Das ist eine Frage, die Menschen schon immer bewegt hat. Wenn wir uns die alte ägyptische Kultur anschauen, sehen wir, dass dieser Gedanke, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dort sehr stark vorgeherrscht hat. Wenn wir uns die alten Pyramiden anschauen, zum Beispiel hier dieses Grab von dem berühmten Pharao Tutanchamun, ausgegraben 1922 durch den Archäologen Howard Carter. Sie haben diese alte Pyramide, dieses alte Grab ausgehoben. Sie haben dort diese berühmte Totenmaske des Pharao gefunden, aus purem Gold. Aber noch mehr. Sie haben viele, so dachten sie, nützliche Utensilien gefunden, die der Tote auf der anderen Seite, so wie sie glaubten, vielleicht gebrauchen könnte. Sie haben ihm ein ganzes Schiff mitgegeben. Ein ganzes Schiff voller Reichtum und voller Essen, denn es sollte ihm ja gut gehen, wenn er auf der anderen Seite ankommt. Es ist egal, in welche alte Kultur wir schauen. Überall finden wir Rituale, die deutlich machen, die Menschen haben daran geglaubt, dass es irgendwie weitergeht. Und auch heute, wir leben heute in der zivilisierten Gesellschaft. Bewegt uns die Frage deswegen heute weniger? Sind wir zu aufgeklärt für diese Frage? Sie haben heute sogar die Möglichkeit, uns einfrieren zu lassen. So kurz nach dem Tod gibt es die Möglichkeit, es gibt Firmen, die das anbieten, dass man sich einfrieren lassen kann, um später, wenn die Zeiten besser werden und die Ärzte sich noch besser auskennen, sich wieder auftauen zu lassen und sich von den Ärzten wieder ins Leben zurückbringen zu lassen. Gegen ein wenig Kleingeld kann man das machen. Gibt es irgendwelche Interessenten? Vielleicht können wir noch einen Zettel auslegen. Nein, war nur ein Spaß. Also ich habe keine Lust, mich einfrieren zu lassen. Ich vertraue nicht auf irgendeinen Arzt, der irgendwann mal in der Lage ist, an mir so rumzuspielen, dass ich wieder lebe. Ich habe einen besseren Arzt. Ich habe keinen Arzt, der mich einfrieren muss, bevor er mir helfen kann. Aber das Thema Tod, es ist ein ernstes Thema. Das Thema Tod konfrontiert uns mit der menschlichen Hilflosigkeit. Wir haben so viel erreicht im Leben, so viel. Es ist erstaunlich, wie weit die Medizin heute ist. Es ist erstaunlich, was die Technik heute alles auf die Beine stellt. Aber vor dieser Mauer Tod, wir können sie ein bisschen hinausschieben, aber einreißen können wir sie nicht. Da kommt der Mensch an einen Punkt, an dem er nicht weiterkommt. Da werden wir mit unserer Ohnmacht konfrontiert. Und bei jeder Beerdigung ist uns bewusst, der Tod ist ein Feind. Der Tod ist ein Feind, gegen den wir nichts in der Hand haben. Es gibt kein menschliches Mittel gegen den Tod. Und wenn wir auf einer Beerdigung sind, und das ist interessant, Menschen, die sonst scheinbar gedankenlos durchs Leben gehen, werden auf einer Beerdigung nachdenklich. Und es macht mir Spaß, in so einer Veranstaltung zu predigen, aber es macht fast noch mehr Spaß, auf einer Beerdigung zu predigen. Die Leute hören wirklich zu, sie hören auch zu. Das ist gut. Aber das Thema Tod ist ein Thema, das uns tief bewegt. Und ich weiß, wie es bei mir war. Ich weiß, wie ich Angst hatte vor dem Tod. Wie ich mir vorgestellt habe, wie wird das sein, wenn bei mir eines Tages einfach die Lichter ausgehen und ich in diese ewige Dunkelheit hineinkomme. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das, wenn ich aufhöre zu atmen, aufhöre zu existieren. Und als ich damals noch Atheist war, hatte ich keine bessere Antwort als, naja, mit dir wird nichts mehr sein. Du fällst in dieses ewige schwarze Loch und kommst dann nie wieder raus. Und die Frage nach dir wird sich kein Mensch mehr stellen. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie ist das, wenn ich verwese? Und im Ernst, für so ein Kind sind das gruselige Gedanken. Und ganz besonders, wenn ein Kind, so wie ich damals, keine Hoffnung hat, dass es etwas danach gibt. Das Thema Tod ist ein Thema, das wir nicht verdrängen können. Ja, wir können uns so sehr ins Leben stürzen und die Gedanken so weit wegschieben, aber garantiert, die stillen Momente kommen, in denen denken wir nach. Da kommt der Gedanke wieder. Wie ist das? Wofür lebe ich eigentlich? Lebe ich nur für 70 Jahre, vielleicht für 80 Jahre? Lebe ich nur, um die Zeit auf dieser Welt irgendwie rumzukriegen? Irgendwie passabel zu überleben? Ist der Sinn des Lebens nicht mehr? Es gibt die stillen Momente, egal wie aufgeregt mein Leben sonst ist. Jeder von uns denkt darüber nach. Es nützt nichts, das Thema Tod zu verdrängen. Wir müssen uns diesem Thema stellen und das wollen wir heute tun. Und ich hoffe, dass heute jeder von uns mit einer Hoffnung wieder nach Hause geht. Eine Hoffnung, dass Gott nicht vor dieser Mauer steht. Dass Gott diese Mauer, vor der wir ohnmächtig stehen, einreißen kann, ja schon eingerissen hat. Es gibt eine Hoffnung. Wenn wir uns die Bibel anschauen, finden wir dort einen faszinierenden Vers. Mose schreibt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was soll mit uns geschehen, wenn wir über den Tod nachdenken? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir depressiv werden. Steht das da? Nein. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Nachdenken über den Tod soll uns helfen, über das nachzudenken, was im Leben wirklich zählt. Es gibt ein spanisches Sprichwort, das gibt es in der einen oder anderen Form, in vielen Sprachen. Aber in diesem Sprichwort heißt es, Leichenkleider haben keine Taschen. Das heißt, jeder kommt genauso in diesen Sarg, wie er auf die Welt gekommen ist. Nämlich mittellos. Das heißt, egal wofür ich in diesem Leben gearbeitet habe, egal wie viele Autos ich habe, egal wie viele Häuser ich besitze, egal wie viele Nullen sich hinter den Zahlen auf meinem Konto häufen. Angesichts des Todes ist das alles egal. Das heißt, wenn wir über den Tod nachdenken, sollen wir klug werden. Wir sollen verstehen, was zählt im Leben wirklich. Was sind die echten Werte, für die es sich lohnt zu leben, für die es sich sogar lohnt zu sterben. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Leben. Und ich habe in der Bibel geforscht, ich habe darüber nachgedacht. Warum ist das? Dass jeder Mensch in seinem Herzen eine Sehnsucht nach Leben verspürt. Und ich habe eine Antwort gefunden. Im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 1, steht dieser kurze, aber inhaltsreiche Satz über Gott. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Warum wünscht sich jeder Mensch zu leben? Ich weiß, es gibt Menschen, und leider zu viele, die sich das Leben nehmen. Aber nur aus dem Grund. Nicht, weil sie nicht leben wollen, sondern weil die Last für sie zu groß geworden ist, weil sie keine Perspektive mehr sehen. Aber grundsätzlich möchte jeder Mensch leben. Jeder Mensch möchte ein glückliches Leben führen, ein erfülltes Leben führen. Und wir haben in uns die Sehnsucht nach mehr, als dieses Leben uns bieten kann. Jeder Mensch wünscht sich, dass es irgendwie nach dem Tod weitergeht. Gott hat diese Ewigkeit. Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt. Und ich frage Gott, warum hast du das getan? Warum hat jeder Mensch diese Sehnsucht? Und für mich ist die Antwort ganz einfach. Gott legt diese Sehnsucht in jeden Menschen hinein aus einem einzigen Grund. Er möchte diese Sehnsucht stillen. Er hat die Antwort darauf. Er würde nicht eine Sehnsucht in uns wecken, wenn er machtlos wäre und keine Möglichkeit hätte, diese Sehnsucht zu stillen. Gott schenkt uns diese Sehnsucht, weil er will, dass wir leben. Jesus drückt das so aus. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Was ist der Wille Gottes? Wenn ich frage Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Dann bekomme ich hier von Jesus die Antwort, Gott will, Michael, dass du lebst. Und nehmen Sie diese Antwort ganz persönlich. Es ist Gott nicht egal, ob Sie leben oder sterben. Warum? Weil Gott liebt. Und Liebe will leben. Ist das nicht so? Wenn ich einen Menschen liebe, dann möchte ich, dass er lebt. Ich liebe meine Frau, aber ich möchte nicht mit einer Mumie verheiratet sein. Ich möchte, dass meine Frau lebt. Ich liebe meine Kinder, ich möchte, dass meine Kinder leben. Wenn es mir egal ist, ob jemand lebt oder nicht, liebe ich diese Person nicht. Die Bibel sagt, dass Gott uns liebt. Die Bibel sagt, dass er uns so sehr liebt, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte und dass Gott sich nicht mit dem Tod abgefunden hat. Die Bibel sagt uns, und das glaube ich von ganzem Herzen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er die ganze Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Er will, dass wir leben. Gott hat sich mit dem Tod nicht abgefunden. Und Jesus stellt sich so vor in der Offenbarung. Wir studieren in diesem Seminar immer wieder auch die Offenbarung. Und ganz besonders in den Tagen, die jetzt vor uns liegen, werden wir ganz verstärkt in dieses Buch der Offenbarung hineinschauen. Aber Jesus stellt sich hier vor als der, der den Schlüssel hat über den Tod. Er sagt zu Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Manchmal sagen die Leute, naja, es ist ja noch nie einer zurückgekommen, oder? Falsch. Jesus war tot und er ist lebendig. Jesus hat durch seine Auferstehung bewiesen, dass er die Macht über den Tod hat. Die Bibel sagt, dass Jesus will, dass wir leben und dass er uns auferwecken kann und dass er uns auferwecken wird. Jesus hat den Schlüssel. Jesus ist sozusagen das Tor zum ewigen Leben. Aber die Bibel ist genauso klar, dass es keinen anderen Weg gibt. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wir können versuchen, viele Wege zu finden auf dieser Welt. Ich kann viel meditieren. Ich kann Wallfahrten machen. Ich kann viel Geld spenden für gute Zwecke. Ich kann viele gute Taten tun. Das alles bringt mich dem Leben nicht näher. Es ist Jesus allein, der uns das Leben gibt. Und das ist für mich das Hauptthema. Wir werden heute darüber nachdenken, was sagt die Bibel über dieses Thema Leben nach dem Tod? Aber was nützt mir das Wissen, wenn ich Jesus nicht habe? Es ist Jesus, der das Tor ist zum ewigen Leben und den Schlüssel haben lässt sich wie in unserer Hand. Der Schlüssel ist unser Glaube an ihn. Das ist der Schlüssel, der dieses Tor aufschließt. Jesus sagt, ich lebe und auch ihr sollt leben. Weil Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat, dürfen wir wissen, dass er uns auch das Leben schenken wird. Und das fasziniert mich an Gott. Gott ist so groß und Gott ist so mächtig, dass er dem Tod selbst nicht unterworfen ist und dass er vor dem Tod nicht kapituliert. Gott ist stärker als der Tod. Wenn ich an einen Gott glauben würde, der nicht mächtig genug ist, den Tod zu besiegen, dann hätte ich nicht viel Hoffnung in meinem Leben. Das wäre ein kleiner Gott. Aber ich glaube, dass der Gott, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, groß genug ist, stark genug ist, Menschen von den Toten aufzuerwecken. Glauben Sie das auch? Glauben Sie, dass Gott diese Macht hat? Von ganzem Herzen glaube ich das. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt. Ich sage nicht, vielleicht schafft er es, wenn er sich anstrengt, wenn er all seine Kräfte zusammennimmt, vielleicht reicht es. Nein, ich weiß ganz genau, dass es reicht, denn er hat Jesus von den Toten auferweckt. Und das ist das Fundament, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Darauf baut alles andere auf. Ohne diese Hoffnung wäre es hinfällig. Ein Mediziner hat einmal gesagt, ohne ein Leben nach dem Tod bleibt dieses Leben ein fantastisches Chaos. Die Erde ein unbegreifliches Riesengrab und unser Geborensein ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe gesetzt ist. Verstanden werden kann das Leben nur im Licht der Ewigkeit. Wenn es keine Hoffnung gibt, dass die Toten auferstehen, Paulus sagt, dann ist alles umsonst, dann lasst uns essen und trinken, lasst uns eine Party nach der anderen besuchen, lasst uns in einen Rausch, von einem Rausch in den nächsten fallen, denn dieses Leben ist alles, was wir haben. Ich bin so froh, dass dieses Leben nicht alles ist, was wir haben. Aber wenn es kein Leben nach dem Tod gäbe, welchen Sinn hätte unser Leben? Wofür würde ich leben? Dieser Mann sagt, dieser Karl Ludwig Schleicher sagt, diese Erde wäre ein fantastisches Chaos, ein Riesengrab. Und das Geborensein ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht. Es würde keinen Sinn machen, oder? Aber was geschieht, wenn ein Mensch stirbt? Was geschieht wirklich beim Tod? Wenn wir heute eine Umfrage machen würden unter den Menschen, was glauben Sie, was geschieht, wenn ein Mensch stirbt? Wir würden eine ganze Palette verschiedener Antworten bekommen. Die einen sagen, naja, wir gehen gleich in den Himmel. Die anderen sagen, naja, gleich in die Hölle. Oder ins Fegefeuer, wo einem die Fehler noch ein wenig abgeschmort werden sollen. Andere sagen, es gibt eine Auferstehung, andere sagen, es passiert gar nichts. Du wirst einfach zu Staub und das war's mit dir. Was passiert wirklich? Ich glaube, dass wir zuverlässige Antworten nicht in irgendeinem Buch dieser Welt finden. Es gibt kein wissenschaftliches Buch, das uns die Antwort gibt, das uns zuverlässige Antworten gibt. Es gibt nur ein Buch. Von dem, der den Tod besiegt hat. Von dem, der von den Toten auferstanden ist. Und den können wir fragen. Jesus, wie ist das, wenn der Mensch stirbt? Und darum möchte ich heute mit Ihnen in die Bibel hineinschauen. Es gibt heute so viele Bücher über die Frage. Es gibt diese sogenannten Nahtoderlebnisse, wo Leute sagen, ich bin gestorben und dann habe ich mich von außerhalb gesehen und ich bin an die Decke geschwebt. Tatsache ist, die Leute waren alle noch nicht tot. Das sind entweder Halluzinationen oder tatsächlich spiritistische Phänomene. Was ist, wenn ein Mensch stirbt? Schauen wir uns die Bibel an, ganz am Anfang. Und wir haben diesen Vers schon miteinander gelesen. Lesen wir in 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du sterben. Halten wir diesen Gedanken fest. Gott sagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber wenn du von diesem einen Baum isst, was ist die Konsequenz? Was sagt Gott? Du müsst sterben. Und sind das nicht die Worte von Paulus, wenn er sagt, der Sünde sollt ist der Tod? Gott sagt, Menschen, wenn ihr sündigt, hat das eine Folge und diese Folge ist der Tod. Sind wir uns da einig, dass die Sünde zum Tod führt? Die Bibel sagt das ganz unmissverständlich. Aber Satan hat eine andere Idee. Und da lesen wir in diesem Sündenfall, dass Satan Gott völlig widerspricht. Er sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Greift nur zu. Greift nur zu, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet weiterleben in einer höheren Dimension. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet nicht sterben. Gott sagt, die Sünde führt zum Tod. Satan sagt, nein. Die Sünde führt nicht zum Tod. Greif einfach zu. Genieß das Leben. Tob dich aus. Sünde hat keine Konsequenz, nur die eine. Du wirst in einer höheren Dimension weiterleben. Das ist die Lüge aus dem Paradies. Gott sagt, wenn du sündigst, wirst du sterben. Satan sagt, wenn du sündigst, wirst du nicht sterben. Wer hat recht? Was zeigt uns die Geschichte? Was zeigt uns die Erfahrung? Wir wissen alle, dass der Tod in diese Welt gekommen ist. Als Gott Adam und Eva aus dem Paradies verweisen musste, hat er eine Sicherheitsmaßnahme getroffen. Da heißt es hier, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und Gott stellt diesen Engel vor den Eingang des Paradieses, damit der Mensch nicht hineinkommt, damit er nicht isst vor dem Baum, damit er nicht unsterblich wird. Ist es bis hierher klar, dass der Mensch, dass wir in uns selbst keine Unsterblichkeit haben? Können wir das sehen aus der Bibel? Wir haben in uns keine Unsterblichkeit. Aber die Lehre, dass der Mensch, wenn er stirbt, nicht wirklich stirbt, sondern dass er weiterlebt, hat sich von damals verbreitet über die ganze Welt. Jede heidnische Religion glaubt heute, wenn du stirbst, stirbst du nicht. Du lebst weiter in einer höheren Dimension. Du wirst befreit aus dem Gefängnis des Körpers und du lebst einfach in einer höheren Dimension weiter. Die erste Predigt dieser Lehre hat Satan im Paradies gehalten. Und ganz besonders Plato mit der griechischen Philosophie hat diese Lehre verbreitet. Schauen wir uns einmal an, was diese Philosophie sagte. Diese griechische Philosophie über den Tod. Die Seele lebt nach dem Tod weiter. Das heißt, es wurde gesagt, der böse Körper ist das Gefängnis für die Seele. Und wenn ein Mensch stirbt, dann ist das etwas Gutes. Dann ist das eine Befreiung. In meiner Bibel steht, der Tod ist der Feind. Plato sagte, nein, der Tod ist etwas Befreiendes. Und als Sokrates gestorben ist, hat er daraus ein Fest gemacht. Ja, der hat ein Fest daraus gemacht, aus seinem Tod. Weil er dachte, gleich wird er befreit aus dem Gefängnis seines Körpers. So, die Seele lebt nach dem Tod weiter, sagt die griechische Philosophie. Sie geht entweder in den Hades, für die ein gutes Leben geführt haben, oder in den Tartarus, für die ein schlechtes Leben geführt haben. Dann gibt es aber noch einen Ort, so einen Ort der Läuterung für die Verbesserlichen, wo sie ein wenig geschmort werden, ein wenig leiden müssen, aber auf Hoffnung, dass sie rauskommen und dass sie letztlich auch in den Hades kommen. Die Kirche hat letztlich dieses griechische Gedankengut aufgegriffen. Die ersten Christen wussten davon noch nichts, aber die Kirche hat, je weiter die Jahrhunderte voranschritten, dieses griechische Gedankengut aufgenommen. Schauen wir uns einmal die Lehre an. Es wird gesagt, es besteht die Möglichkeit der Reinigung im Fegefeuer. Origenes, und schauen wir uns an, wann er gelebt hat. zweites, drittes Jahrhundert. Er nahm diese Unsterblichkeitslehre von Platon aus der griechischen Philosophie und verband sie mit Bibeltexten. Das heißt, es war nicht so, dass er die Bibel studiert hat und gesagt hat, schau mal, was ich hier finde, die Seele lebt ja. Sondern er hat die griechische Philosophie genommen und hat sich dann ein paar Bibeltexte rausgesucht, die er so drehen konnte, dass sie scheinbar das sagten, was Plato sagte. Aber Jesus war dieser Gedanke fern. Die Apostel haben so etwas nicht verkündigt. Es kam nach dem Tod der Apostel in die Kirche hinein. Es war Thomas von Aquin. Er wird genannt der Normaltheologe der katholischen Kirche. Das ist der, der die Theologie letztlich fixiert hat, formuliert hat. Und er hat diese Lehre der Unsterblichkeit der Seele fest verankert. Es war dann Papst Leo X., der 1513, so spät, 1513, diese Lehre zum Dogma der Kirche erklärte. Wir müssen eines verstehen, die ersten Christen kannten diese Lehre nicht, doch sie kannten sie. Sie kannten sie aus den heidnischen Völkern um sie herum. Aber sie haben sie nicht geglaubt. Es kam in späteren Jahrhunderten hinein. Es gibt eine fantastische Disziplin in der Theologie, die fasziniert mich. Und zwar nennt man diese Disziplin Dogmengeschichte. Und man stellt die Frage, wie alt ist eine Lehre? Wann ist eine Lehre aufgekommen? Jetzt, wenn ich sage, ich möchte glauben, was die Bibel sagt, nur was die Bibel sagt, wie alt muss die Lehre sein, an die ich glaube? Reicht es, wenn sie 500 Jahre alt ist? Reicht es, wenn eine Lehre vor 500 Jahren entstanden ist, wenn ich sage, ich möchte, dass sie aus der Bibel kommt? Nein, die Bibel ist älter. Reicht es, wenn sie 1000 Jahre alt ist? Reicht es mir, dass eine Lehre um das Jahr 1000 entstanden ist? Nein, ich möchte weiter zurück. Ich möchte bis an die Quelle. Und wenn eine Lehre erst in späteren Jahrhunderten entstanden ist, dann kann ich noch so sehr in der Bibel suchen, um irgendwelche Bibeltexte zusammen zu puzzeln, die scheinbar das aussagen sollen. Wenn diese Lehre erst hunderte Jahre später entstanden ist, dann suche ich vergeblich in der Bibel nach Antworten, nach Bibeltexten, die diese Lehre begründen sollen. Die Frage ist, wann kommen gläubige Menschen in den Himmel? Jetzt wollen wir uns anschauen, was sagt die Bibel? Was sagt Jesus darüber? Und wir wollen jetzt Schritt für Schritt uns anschauen, was die Bibel sagt. Wann kommen gläubige Menschen in den Himmel? Der Volksglaube sagt uns, naja, wenn ein Mensch stirbt, dann geht er direkt in den Himmel. Und es ist schon seltsam, auf einer Beerdigung zu sein, wo das so verkündigt wird. Weil in einem Satz beten wir für die Auferstehung des Verstorbenen. Im nächsten Satz wird gesagt, er ist gerade oben und er ist jetzt in einem besseren Ort und da schaut er jetzt hier runter und er sieht uns. Wie denn nun? Sieht er uns? Ist er schon im Himmel oder muss er erst noch auferstehen? Wann kommen die Gläubigen in den Himmel? Wir fragen Jesus. Jesus, hast du da was drüber gesagt, wann die Gläubigen in den Himmel kommen? Jesus sagt, ja, hab ich. Weißt du noch? Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wo ist das? Das Vaters Haus. Im Himmel, oder? Das ist im Himmel. Er sagt, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten. Will ich was? Will ich was? Will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin? Jesus, was sagst du? Wann wirst du die Gläubigen zu dir nehmen? Und Jesus sagt, ganz klar, ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir nehmen. Ist Jesus schon wiedergekommen? Nein. Hat er die Gläubigen schon zu sich genommen? Nein. Jetzt dürfen wir eine Lehre, die so wichtig ist wie die, über die wir heute reden, nicht auf einem einzigen Bibelvers aufbauen. Jesus, hast du noch mehr dazu gesagt? Paulus, hast du vielleicht noch was dazu geschrieben? Jesus, schau mal, wir haben den Text schon mal gelesen. Lesen wir ihn nochmal. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Jesus, wann bekomme ich das ewige Leben? Und ich werde ihn auferwecken, wann? Was steht hier? Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. War der jüngste Tag schon da? Leben wir schon im jüngsten Tag? Nein. Hat Jesus die Toten schon auferweckt? Jesus sagt, ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ewige Leben nach Jesus besteht nicht darin, dass ich sterbe und meine Seele gleich in den Himmel schwirrt. Das ewige Leben besteht darin, dass er mich zur Ruhe legt und mich auferweckt am jüngsten Tag. Hier ist eine Frage. Wenn Jesus sagt, ich werde ihn auferwecken, jetzt mal logisch gedacht, was macht ein Mensch, bevor man ihn aufweckt? Er schläft. Nehmen Sie diesen Gedanken, merken Sie sich den, den brauchen wir nachher nochmal. Jesus sagt, ich werde ihn auferwecken. Paulus, hast du was dazu geschrieben, wann die Toten auferstehen werden, wann die Gläubigen in den Himmel kommen? Paulus sagt, ja, ich habe was aufgeschrieben, mehr als einmal, lesen wir das. 1. Thessalonicher Kapitel 4, dieser klassische Vers in der Bibel über die Auferstehung. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Okay, wo sind wir? Bei welchem Ereignis sind wir jetzt? Bei der Wiederkunft Jesu. Können Sie mir folgen? Wir sind jetzt bei der Wiederkunft Jesu. Er sagt, Jesus selbst wird herabkommen vom Himmel. Und was passiert zuerst? Was ist das Nächste, was passiert? Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Paulus, wann werden die Gläubigen in den Himmel kommen? Er sagt, der Herr kommt vom Himmel. Und das Erste, was geschieht, ist, dass die Toten auferstehen. Paulus, hast du das vielleicht an anderer Stelle nochmal geschrieben? Wir sind manchmal so schwer im Verstehen. Paulus sagt, kein Problem. Was wichtig ist, habe ich mehr als einmal aufgeschrieben. Er sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Was heißt entschlafen? Sterben. Das brauchen wir nachher nochmal. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle sterben, bis Jesus wiederkommt. Das ist der Gedanke. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich. In einem Augenblick. Zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen. Wiederkunft Jesu. Und was geschieht dann? Und die Toten werden auferstehen. Können Sie das sehen in der Bibel? Dass die Bibel sagt, dass die Toten auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus sagt, es wird in einem Augenblick sein. Es wird nicht so sein wie bei einem Marathonlauf, dass einer nach dem anderen ins Ziel anläuft. Er stirbt und läuft ins Ziel. Er stirbt und läuft ins Ziel. Er stirbt und so weiter. Paulus sagt, in einem Augenblick, alle zusammen laufen wir gemeinsam ins Ziel ein. Und dann sagt er, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Paulus, wann bekommt ein Mensch Unsterblichkeit? Paulus sagt, ihr habt sie nicht. Aber gut, Paulus, aber wann bekommen wir sie? Er sagt, nicht bei der Geburt, nicht wenn du 18 wirst, nicht wenn du in den Ruhestand gehst, nicht bei deinem Tod, sondern wann? Wann bekommt ein Mensch Unsterblichkeit? Wenn Jesus wiederkommt. Diese Botschaft der Auferstehung, die finden wir bei Jesus, auch die finden wir schon im Alten Testament. Wir werden es nachher sehen. Wir finden sie im Alten Testament bei den Propheten. Wir finden sie bei Jesus. Wir finden sie bei den Aposteln. Die Apostel, Jesus, kannten diese Lehre der Unsterblichkeit der Seele wohl, aber sie haben sie nicht geglaubt. Sie haben sie abgelehnt. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Gläubigen erhalten Unsterblichkeit erst, wenn Jesus wiederkommt. Wir haben in uns keine Unsterblichkeit. Wir haben in uns nichts, was den Tod irgendwie besiegt. Nichts. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Und Jesus schenkt uns das ewige Leben in dieser Fülle, wenn er wiederkommt. Satan sagt, ihr werdet nicht sterben. Jesus sagt, ihr werdet sterben. Wem glauben wir? Das ist wichtig. Die Bibel kennt kein Leben im Tod. Die Bibel sagt nicht, wenn du tot bist, lebst du eigentlich. Die Bibel sagt, wenn du tot bist, bist du tot. Die Bibel kennt kein Leben im Tod. Aber sie kennt ein Leben nach dem Tod. Die Bibel kennt keine unsterbliche Seele, aber sie kennt eine Auferstehung. Wir werden dann einen neuen Leib bekommen. Wir werden dann mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Das heißt, ganz egal, wie runtergewirtschaftet mein Körper heute ist, ganz egal, welche Krankheit einen Menschen ins Grab getrieben hat, ob es Krebs ist, ob es ein schrecklicher Autounfall ist, ob jemand bei einer großen Explosion in den Tod gerissen wurde, ganz egal. Jesus wird den Menschen auferwecken und wird ihnen einen neuen Körper geben. Da werden wir keine Brillen mehr brauchen, keine Hörgeräte, keine Krücken mehr. Jesus wird uns auferwecken und er wird uns einen vollkommenen Körper geben. All diese Leiden werden dann weg sein. Die Blinden werden sehen, die Lahmen werden springen. Was für ein Tag. Ich freue mich auf diesen Tag. Letztlich geht es um die Frage, ist die Seele unsterblich oder gibt es eine Auferstehung? Es ist entweder das eine oder das andere. Diese beiden Gedanken lassen sich nicht miteinander verbinden. Entweder ist die Seele unsterblich und die Seele geht gleich in den Tod, gleich in den Himmel, wenn ein Mensch stirbt, so rum. Oder aber es gibt eine Auferstehung. Wenn die Seele schon im Himmel ist, warum noch eine Auferstehung? Es macht keinen Sinn. Entweder das eine oder das andere. Aber was ist denn jetzt mit der Seele? Sagt denn die Bibel nicht, wir haben eine Seele? Gut. Jetzt dürfen wir eigentlich einen Fehler machen. Wir dürfen nicht, das Wort Seele hat auch Plato benutzt. Jetzt dürfen wir nicht seine Definition nehmen und den Begriff Seele mit der griechischen Definition füllen, sondern wir müssen schauen, was sagt die Bibel, was eine Seele ist. Und da ist es ganz einfach. Gehen wir ganz an den Anfang zurück und fragen Gott, Gott, als du den Menschen damals geschaffen hast, wie hast du ihn geschaffen? Und da lese ich ganz einfach. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Was hat Gott gemacht? Er nahm die Erde, er formte den Menschen und da lag er tot, mausetot. Alles war da, rein physisch, aber er war tot. Jetzt nimmt Gott seinen Atem, haucht in diesen Atem des Lebens in seine Nase und Adam macht die Augen auf und er lebt. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen eine Sekunde vor seinem Tod und eine Sekunde nach seinem Tod? Physisch ist noch alles da. Das Blut ist noch da, das Herz ist noch da, alles ist noch warm. Was ist der Unterschied? Es ist der Atem Gottes. Dieser Funke des Lebens, diese Kraft des Lebens, was Gott damals in den Menschen hineingelegt hat. Also, Gott nahm die Erde und er hauchte seinen Geist ein, seinen Atem, und daraus wurde eine lebende Seele. Das ist jetzt wichtig. In der Bibel ist eine lebende Seele der ganze Mensch. Der ganze Mensch. Silas, könntest du mal aufstehen? Könntest du mal aufstehen? Darf ich vorstellen, das ist eine Seele. Danke, Silas. In der Bibel ist die Seele der ganze Mensch. Die Seele in der Bibel ist nicht irgendein immaterieller Teil, der beim Tod irgendwo umherschwirrt und vielleicht noch kommunizieren kann mit den Lebenden. In der Bibel ist der ganze Mensch die Seele. Es waren, die Bibel sagt, 8 Seelen gingen in die Arche. Ja, das war nicht, dass sie hineingeflogen sind in die Arche. Das waren bodenständige Menschen, die sind auf ihren Füßen in die Arche gelaufen. Die Seele in der Bibel ist der ganze Mensch. Und ist diese Seele unsterblich? Jetzt fragen wir. Fragen wir Hesekiel. Hesekiel, du hast doch was geschrieben über die Seele. Was meinst du, Hesekiel? Du warst doch inspiriert von Gott. Ist die Seele unsterblich oder kann die Seele sterben? Ganz einfach. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehört mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll was? Sterben. Ist die Seele sterblich oder unsterblich? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, sie ist sterblich, eindeutig. Die Bibel verwendet nirgends, an nicht einer einzigen Stelle, den Begriff unsterbliche Seele oder Unsterblichkeit der Seele. Diesen Begriff und dieses Gedankengut gibt es in der Bibel nicht. Aber die heidnische Philosophie Griechenlands und Ägyptens und überhaupt jede heidnische Religion lehrte, dass die Seele unsterblich ist. Dass der Mensch, auch wenn er mit Jesus Christus nichts zu tun hat, ewiges Leben hat. Meine Bibel sagt, ewiges Leben bekommen wir allein durch Jesus Christus. Der Spiritismus lehrt, dass die Seele unsterblich ist. Der Spiritismus macht sich diesen Volksglauben zugute und dann erscheint es so, dass angeblich Verstorbene den Menschen erscheinen, dass sie Botschaften weitergeben und das ist verbreitet. Das ist verbreitet. Und die Menschen denken, mein Opa ist mir erschienen. Wenn wir die Bibel studieren, merken wir, dass es nicht der Opa war. Es ist der Spiritismus, der sich diese Lehre zur eigen macht. Gut, jetzt haben wir gefragt, was ist das Leben? Und wir haben gesehen, Leben besteht darin, dass Gott den Körper nimmt, dass er seinen Atem, diese Lebenskraft hineingibt und der Mensch lebt. Er wird eine lebendige Seele. Und was ist der Tod? Er ist genau die Umkehrung. Eigentlich ist es ganz einfach. In der Bibel ist Leben Leben und Tod ist Tod. In der Bibel ist es nicht so, dass Tod eigentlich doch Leben ist. Tod ist Tod, Leben ist Leben. Schauen wir uns das mal an. Als Jesus am Kreuz starb, war er tot? Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Ein weit verbreiteter Glaube ist, dass Jesus gar nicht wirklich gestorben ist, sondern dass seine Seele noch gewirkt hat und gepredigt hat, dass er gar nicht wirklich tot war, sondern dass seine Seele irgendwas gemacht hat und dann wieder in den Leib hineingeschlüpft ist. In meiner Bibel steht, dass Jesus wirklich gestorben ist. Dass Jesus kein Scheintoter war, dass Jesus nicht in einer anderen Dimension weitergelebt hat, sondern dass er wirklich tot war für unsere Sünden. Wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Wie ist es, wenn ein Mensch stirbt? Die Bibel sagt, denn der Staub muss wieder zur Erde werden, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Geist geht zu Gott, aber was ist dieser Geist? Das hebräische Wort ist Ruach. Und das bedeutet so viel wie Atem. Und das ist einfach der Lebensfunke Gottes. Der Geist in der Bibel ist nichts, was losgelöst vom menschlichen Körper eine Existenz hat und lebt und Persönlichkeit hat. Der Geist ist einfach nur die Lebenskraft Gottes. Und jemand sagt, aber hier steht, der Geist geht zu Gott zurück. Das ist die Seele. Wer das glaubt, hat ein Problem. Hat ein großes Problem. Schauen wir mal an, was die Bibel über diesen Geist sagt. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie die stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem. Und der Mensch hat nichts voraus dem Vieh. Es fährt alles an einen Ort, es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wir haben alle einen Odem, Mensch und Vieh. Wer sagt, der Geist, der zurückgeht, ist letztlich die Seele, der sagt, dass auch das Schwein eine unsterbliche Seele hat. Denn dieser Text sagt uns, es ist bei den Tieren genauso, der gleiche Odem, der gleiche Geist, wie bei den Menschen. Und da merken wir, es macht keinen Sinn. Es geht alles an einen Ort. Wer glaubt, dass das die Seele ist, der sagt, dass die Seele von Adolf Hitler jetzt auch bei Gott ist. Was ich nicht glaube. Okay, ein Beispiel aus dem Alltag. Wir hatten gesagt, die Seele des Menschen ist gleich die Kombination aus zwei Elementen. Nämlich den Körper, den Gott geformt hat, plus diesen Lebensodem. In dieser Kombination ist die Seele da. Nimmt man beides auseinander, ist die Seele nicht mehr da. Sie geht nirgendwo hin, sie hört auf zu existieren. Es ist wie mit dem Licht. Eine Lampe, eine glühende Lampe ist die Kombination aus der Lampe und aus dem Strom. Und der Strom ist wie dieser Lebensfunke Gottes. Die Lampe leuchtet. Wenn ich den Strom wegnehme, genau, das ist wie die lebendige Seele aus Erde und Lebensatem besteht. Wenn ich den Strom wegnehme, den Stecker ziehe, was bleibt? Wo ist meine brennende Lampe hingelaufen? Sie ist nirgendwo hingelaufen. Sie hört einfach auf zu existieren. Und erst wenn der Strom wieder fließt, ist die glühende Lampe wieder da. Eine tote Seele ist gleich die Erde minus den Lebensatem. Wenn Gott seinen Geist nimmt, stirbt der Mensch und wird wieder zu Staub. Hiob hat das gleiche Bild gebracht. Er sagt, stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Ist das nicht unsere Frage heute Abend? Wenn ein Mensch stirbt, wo ist er dann? Schauen wir uns die Antwort von Hiob an. Er sagt, wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt. Er wird nicht wieder aufstehen. Er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt. Und das ist ein Bild für die Wiederkunft Jesu, wenn der Himmel aufgetan wird. Aber solange der Himmel bleibt, steht hier, wird er nicht aufstehen. Er wird nicht aufwachen, noch von seinem was erweckt werden, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Hiob benutzt hier das gleiche Bild. Er sagt, es ist wie in einem Fluss. Ein Fluss besteht aus dem Flussbett und dem Wasser. So wie eine Seele besteht aus dem Körper und aus dem Geist. Aber wo ist der Fluss, wenn man das Wasser wegnimmt? Wo ist der Fluss hingelaufen, wenn das Wasser weg ist? Der Fluss ist nirgends hingelaufen. Er hört auf zu existieren. Wo geht die Seele hin, wenn ein Mensch stirbt? Sie geht nirgendwo hin. Sie hört auf zu existieren bis zur Auferstehung. Aber unser Leben ist in Christus geborgen. Jetzt wollen wir die nächste Frage stellen. Gibt es ein Bewusstsein, wenn man tot ist? Gibt es ein Bewusstsein? Und das ist eine praktische Frage. Können Tote erscheinen? Ist es möglich, dass meine verstorbene Oma mir erscheint und mir ein paar Tipps mit auf den Weg gibt? Es ist möglich. Und das ist eine Frage, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Denn auch gläubige Menschen kann es passieren, dass sie solche Totenerscheinungen haben. Ich habe von einer Missionarsfamilie gehört, in Afrika, die Schreckliches erlebt haben. Sie haben ihre kleine Tochter verloren. Und sie haben mit zerbrochenem Herzen ihre kleine Tochter ins Grab gelegt. Und die Mutter ging von der Beerdigung zurück in das Zimmer des kleinen Mädchens und Ihr Herz war gebrochen. Und sie schaute aus dem Fenster. Plötzlich sah sie, dass da eine Gestalt zugelaufen kommt. Sah aus wie ihre Tochter. Und sie blickte wie erstarrt aus dem Fenster. Und sie hörte, wie die Tür unten aufging. Wie plötzlich jemand die Treppen hochkam. Sie hörte, wie die Tür hinter sich zum Kinderzimmer aufging. Und eine Hand legte sich auf ihre Schulter und sagte, Mama, mir geht's gut. Mama, mir geht's jetzt so gut. Und sie erstarrte innerlich, es war die Stimme ihrer Tochter. Aber sie wusste aus der Bibel, das kann nicht ihre Tochter sein. Sie sagte, im Namen Jesu verschwinde. Im Namen Jesu verschwinde. Und dieses dämonische Wesen hat sich aufgelöst und musste gehen. Auch gläubigen Menschen kann so etwas passieren. Wenn wir nicht wissen, was die Bibel sagt über den Tod, sind wir anfällig für solche spiritistischen Angriffe. Das müssen wir verstehen. Und darum bin ich so dankbar, Gott macht es so einfach. Er macht es so einfach. Schauen wir uns das an. Denn im Tod gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Und die Antwort darauf ist offensichtlich, niemand. Die Toten werden dich ja nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Oder sein Geist geht aus. Der Mensch kehrt wieder zur Erde. Am selben Tag gehen alle seine Pläne verloren. Es ist wie, wenn ich an meinem Computer arbeite, wenn mein Akku leer ist und der Strom fällt aus. Alles, was ich in meinem Arbeitsspeicher hatte, ist verloren. An dem Tag, an dem ein Mensch stirbt, sind verloren alle seine Pläne. Schauen wir uns diese Aussage an von Salomo. Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Das macht Sinn, oder? Aber wie viel wissen die Toten? Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen? Wie viel wissen die Toten? Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Und das ist wichtig. Wie viel wissen die Toten? Was sagt die Heilige Schrift? Die Bibel sagt, die Toten wissen nichts. Ihr Leben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Das heißt, sie denken nicht mehr, sie fühlen nicht mehr. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Es mag einen Menschen trösten, wenn man sagt, weißt du, deine Oma ist jetzt im Himmel und sie schaut auf dich herab. Und du kannst sogar zu ihr beten. Es mag einen Menschen trösten, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Menschen trösten möchte, möchte ich ihn mit der Wahrheit trösten und nicht mit einer Lüge. Die Bibel sagt, ein Mensch, der gestorben ist, hat keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Er bekommt nichts mehr davon mit. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Ich habe eine Frage. Sind das Verse, die schwer zu verstehen sind? Sind das Aussagen aus der Schrift, wo ich sage, Herr, jetzt verstehe ich dich wirklich nicht? Ich weiß nicht, wenn es Ihnen so geht wie mir, ich muss sagen, das ist klare Sprache. Die Bibel sagt, die Toten, sie schlafen, sie verstehen nichts, sie denken nichts, sie fühlen nichts, sie warten einfach auf die Auferstehung. Die Bibel lehrt, dass der Tod wie ein Schlaf ist, der so lange dauert, bis Jesus wiederkommt. Ein Schlaf, und das müssen wir verstehen, in dem der Mensch kein Zeitempfinden hat. Ein Mensch, der stirbt, der sitzt nicht im Grab und dreht Däumchen, bis Jesus wiederkommt. Ein Mensch, der, das ist wie, ich hatte letzte Woche meine Knieoperation. Und der Anästhesist kam in den Raum, wo ich schon aufgebahrt lag. Aufgebahrt klingt so nach Beerdigung. Wo ich auf meinem OP-Tisch lag. Und man hat mir schon die Kanüle gelegt und er sagte mir nur noch, Sie helfen mir jetzt am besten, wenn Sie tief durchatmen. Ich kann mich noch an ein kurzes Gebet erinnern und das war's. Mein nächster Gedanke war, es ist vorbei. Ich habe es hinter mir. So ist es, wenn ein Mensch stirbt. Ein Mensch, der stirbt, hat kein Zeitempfinden. Er macht die Augen zu, er macht die Augen auf, egal wie viele Jahre dazwischen lagen. Paulus wurde vor 2000 Jahren hingerichtet. Er hat die Augen zugemacht. Für ihn subjektiv hat er die Augen zugemacht, sie wieder aufgemacht, er ist bei Jesus. Auch wenn viele, viele Jahre dazwischen liegen. Ein Mensch im Tod hat kein Zeitempfinden. Er wartet also nicht in dem Sinne, dass er die Zeit totschlagen muss. Er stirbt. Und das nächste, was er sieht, ist Jesus. An über 50 Stellen beschreiben die biblischen Schreiber den Tod als einen Schlaf. Die Hoffnung ist, wir werden auferstehen. Nicht, unsere Seele geht gleich zu Gott. Die Hoffnung der Bibel ist immer die Hoffnung der Auferstehung. So war es bei Daniel. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Und ruhe, bis du aufstehst an deinem Erbteil am Ende der Tage. Daniel, geh und ruhe, bis du aufstehst. Am Ende der Tage. Schauen wir uns mal an, was mit den Helden des Alten Testamentes geschehen ist. Nehmen wir Abraham, nehmen wir David, nehmen wir Jesaja, Jeremia. Was sagt die Heilige Schrift über sie? über diese Glaubenshelden des Alten Testamentes. Ich meine, das waren Vorbilder im Glauben, sind wir uns da einig? Also, wenn es jemand verdient hat, in den Himmel zu kommen, dann muss es Abraham gewesen sein. Der hatte mehr Glaube als ich. Das ist ein Mann, der hatte Glauben. Das ist ein Vorbild. Die Bibel sagt über all diese Glaubenshelden, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene, nämlich das ewige Leben, nicht erlangt. Sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Hier heißt es, sie sind gestorben, aber sie haben das Verheißene, nämlich das ewige Leben bei Gott, noch nicht erlangt. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Mich fasziniert dieser Gedanke. Er sagt, diese alle, diese Helden im Alten Testament, die durch den Glauben an Gott festgehalten haben, sie haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Gott hat gesagt, Abraham, du wirst auferstehen. David, du wirst auferstehen. Daniel, du wirst auferstehen. Aber sie haben es noch nicht erlangt. Als Paulus das geschrieben hat im Hebräerbrief, hatten sie es noch nicht erlangt. Warum? Er sagt, Gott hat etwas Besseres geplant. Er hat etwas Besseres geplant. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Wie gesagt, Gottes Plan ist nicht, dass wir alle wie im Marathonlauf nacheinander einlaufen ins Ziel. Jeder, wie er gerade stirbt. Gottes Ziel ist, dass wir mit einem Mal alle miteinander gemeinsam über diese Ziellinie einlaufen. Gottes Plan ist besser. Gott hat einen besseren Plan. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass so manch ein Mensch emotionale Probleme mit dem Gedanken hat, dass der geliebte Verstorbene jetzt nicht um ihn herum ist. Jetzt noch nicht bei Gott ist. So manch einer geht zum Friedhof und spricht mit den Verstorbenen. Und das ist ein Ausdruck der Liebe. Ein Ausdruck der Liebe. Und ich kann es nur respektieren, wenn ein Mensch trauert. Und für so einen Menschen ist es schwer anzunehmen, dass er jetzt schläft und dass er nicht hört, was ich gerade sage. Aber ich glaube, Gottes Plan ist besser. Gottes Plan ist besser. Eine Mutter, die stirbt und kleine Kinder zurücklässt, wenn sie gläubig ist, was wäre für sie besser? In den Himmel zu gehen, mit ansehen zu müssen, welche Wege ihre Kinder gehen, auch wenn sie nicht gut sind? Oder wäre es nicht besser, wie bei meiner Operation, die Augen zuzumachen, die Augen aufzumachen und alles ist vorbei? Ich glaube, Gottes Plan ist besser. Wenn ein Mensch stirbt, macht er die Augen zu und dann macht die Augen wieder auf, wenn das Leid auf dieser Welt, die Schmerzen dieser Welt vorbei sind. Es ist vorbei, wie bei meiner Operation. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich eine Vollnarkose nehme, weil ich hatte keine Lust, mit bewusst zu erleben, wie die da an meinem Knie rumarbeiten. Ich wollte wieder aufwachen, wenn es vorbei ist. Gottes Plan ist besser. Gottes Plan ist besser. Jesus, wie war das bei dir? Jesus, du hast doch Tote auferweckt. Jesus, du bist doch der Experte im Thema Totenauferstehung. Jesus, was hast du gelehrt über den Tod? Jesus hatte eine Familie, die ihm besonders am Herzen lag. Es war Lazarus und Maria und Martha. Eine Familie, die nicht weit von Jerusalem lebte und Jesus oft eingeladen hat. Es war eine Familie, bei der Jesus gerne Zeit verbracht hat. Eine Familie, die Jesus besonders liebte. Und eines Tages war er einige Tagesreisen entfernt und es erreichte ihn ein Bote von Maria und Martha. Und sie lassen ihm sagen, Jesus, Lazarus, dein Freund, liegt im Sterben, er ist krank, bitte komm ganz schnell. Und was macht Jesus? Er wartet. Er wartet noch ein paar Tage. Geht es uns nicht manchmal genauso? Wir beten und sagen, Herr, kannst du mir helfen? Besser heute als morgen? Und es passiert nicht das, worum wir Gott gebeten haben. Kann es uns nicht manchmal auch so passieren? Wir beten und es scheint, als wenn Gott nicht antwortet. Maria und Martha hatten damals das Gefühl, aber am Ende der Geschichte haben sie gemerkt, Jesus hatte einen besseren Plan. Es kann sein, dass wir heute in Situationen sind, wo wir beten und wir haben den Eindruck, Gott hört überhaupt nicht. Es passiert gar nicht das, worum ich Gott gebeten habe. Eines Tages werden wir bei ihm sein. Wir werden zurückblicken und wir werden sehen, dass Gottes Plan besser war. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist Zeit zu gehen. Lazarus, unser Freund, schläft. Was macht er? Er schläft, sagt er. Aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Und die Jünger sagten, ja wunderbar, Jesus, denn wenn Lazarus schläft, dann wird es ihm ja besser gehen. Dann wird es besser mit ihm. Aber Jesus, wovon sprach Jesus? Jesus sagt, Lazarus schläft, aber er sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede von seinem leiblichen Schlaf. Da sagt es ihnen Jesus frei heraus. Lazarus ist gestorben. Jesus sagt, ihr lieben Jünger, lasst uns aufbrechen. Lazarus, unser Freund, schläft. Was war mit Lazarus? Er war gestorben. Wie hat Jesus den Tod genannt? Schlaf. Wissen Sie, warum die Bibel den Tod als Schlaf bezeichnet? Weil es aus einem Schlaf immer ein Aufwachen gibt. Für Gott ist der Tod ein Schlaf. Für Gott ist der Tod eine kurze Ruhepause, aus der er uns wieder auferweckt. Darum nennt die Bibel den ersten Tod, diesen Tod, den jeder Mensch stirbt, Schlaf. Und jetzt kommt Jesus hin. Maria läuft ihm entgegen. Und Jesus sagt, Maria, Martha, es war zuerst die Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und sie sagt, ja Herr, ich weiß ja, dass er auferstehen wird. Wann? Was hat sie geglaubt? Was hat sie von Jesus gelernt? Wann die Toten auferstehen werden? Ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am letzten Tag. Das hat sie von Jesus gelernt. Denn Jesus sagt ja, ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich werde ihn auferwecken. Und ich habe nicht vor, damit bis zum jüngsten Tag zu warten. Ich werde ihn auferwecken. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und ich glaube, diese Frage, glaubst du das, steht heute auch vor uns im Raum. Glaube ich, dass Jesus die Macht hat, die Toten aufzuerwecken? Glaube ich das? Wer glaubt das? Dass Jesus die Macht hat, die Toten aufzuerwecken? Darf ich das mal sehen? Jesus hat wirklich die Macht. Der Tod ist für Jesus nicht die Kapitulation. Glaubst du das? Und Maria und Martha waren noch voller Zweifel. Und Jesus geht ans Grab und sagt, heb den Stein weg. Und sie sagen, Herr, er stinkt schon. Er liegt hier seit 4 Tagen. Er war wirklich tot. Jesus sagt, heb den Stein beiseite. Und dann sagt er, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und sie hoben den Stein weg. Und Jesus ruft, Lazarus, komm runter. Lazarus, komm hoch. Was hat Jesus gerufen? Lazarus, komm mal raus. Wo war Lazarus diese 4 Tage, als er tot war? War er im Himmel? Ich stelle mir vor, Lazarus wäre im Himmel gewesen. Und Jesus sagt, Lazarus, komm runter. Und Lazarus hat gesagt, Jesus, lass mich hier. Bei Gott ist es viel schöner. Und die Leute, die Lazarus gefragt haben, Lazarus, wie war das? Wie war denn das im Tod? Er hat gesagt, ich habe einfach die Augen zugemacht. Und das Nächste, was ich gehört habe, war, dass Jesus gerufen hat, Lazarus, komm raus. Und dann kam ich raus. Mehr hatte er nicht zu sagen. Und Lazarus steht von den Toten auf. Jesus hat wirklich die Macht über den Tod. Wir können uns das vielleicht nicht vorstellen. Und natürlich, die Auferstehung ist etwas, was in unsere menschliche Logik nicht hineinpasst. Das gehört nicht zu unserer Erfahrungswelt. Aber es ist trotzdem wahr. Die Bibel ist unmissverständlich. Jesus kann die Toten auferwecken. Er will die Toten auferwecken. Und er wird die Toten auferwecken. Wir dürfen uns darauf verlassen. Mein Körper mag verwesen. Mein Körper mag zu Staub werden. Aber der gleiche Gott, der damals die Welt durch sein Wort ins Dasein gerufen hat, der gesprochen hat, es werde Licht und es ward Licht. Der durch sein Wort die Welt ins Dasein gesprochen hat, der gleiche Gott, kann meinen Körper durch sein Wort wieder ins Dasein rufen. Gott ist mächtig genug. Sein Wort bleibt. Ich habe am Anfang gesagt, es reicht nicht zu wissen, wie genau es alles sein wird. Ich kann alles verstehen, worüber wir heute geredet haben und dennoch verloren gehen. Ich kann alle Bibeltexte auswendig kennen, bis aufs Komma, und trotzdem ein verlorener Mensch sein. Wie bekomme ich dieses Leben? Das ist die wichtigste Frage. Dieses Leben bekomme ich durch Jesus Christus. Johannes schrieb das ganz, ganz deutlich. Er sagte, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Die wichtigste Frage heute Abend ist, haben Sie Jesus? Das Wissen, was genau geschieht, wenn ein Mensch stirbt, wird sie nicht retten. Es gibt wunderbare Christen, die glauben etwas anderes als das, was wir heute aus der Bibel entdeckt haben, aber sie lieben Jesus. Und sie werden erstaunt sein, wie das sein wird mit der Auferstehung. Aber sie werden bei Jesus sein. Und es gibt so manchen, der das punktgenau erklären kann, was wir uns heute angeschaut haben, hat aber sein Herz nie Jesus gegeben. Und er ist ein verlorener Mensch. Haben Sie Jesus? Haben Sie Jesus Ihr Leben anvertraut? Können Sie sagen, wenn ich heute sterben müsste, ich hätte die Gewissheit, dass mein Jesus mich auferweckt. Zwischen mir und Jesus ist alles in Ordnung. Ich habe all meine Schuld zu ihm gebracht. Ich bin ein geretteter Mensch. Haben Sie Jesus? Wer möchte heute Abend das Leben haben? Wer möchte heute Abend das ewige Leben haben? Darf ich einmal die Hand sehen? Wer möchte das Leben? Ich habe eine zweite Frage. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Vielleicht spüren Sie heute, dass zwischen Ihnen und Jesus noch nicht alles klar ist. Dass da noch irgendwas steht. Eine Schuld, eine Sünde, an der Sie festgehalten haben, nicht wollten, dass er Sie davon befreit. Vielleicht spüren Sie, dass Sie sich entfernt haben von Gott. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Jesus steht heute an der Tür und klopft an und sagt, mein Kind, ich möchte so gern die Herrschaft in deinem Leben übernehmen. Ich möchte so gern dein Leben führen. Ich möchte das Leben dir geben, weil ich dich liebe, mein Kind. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich möchte von ganzem Herzen sagen, Herr, ich möchte nicht, dass irgendetwas zwischen dir und mir steht. Ich bin weit davon entfernt, ein vollkommener Mensch zu sein. Aber wenn ich schuldig werde, ich laufe damit zu Gott. Ich bringe ihm meine Schuld und ich bitte ihn, dass er mich vergibt und dass er mich reinigt, dass er mein Leben erfüllt. Und das ist die wichtigste Frage heute Abend. Wer kann heute ganz ehrlich sagen, Jesus, ich möchte, dass du mit allem, was das bedeutet, der Herr meines Lebens bist. Ich möchte dir die Führung in meinem Leben übergeben. Wer kann das heute von ganzem Herzen sagen? Das ist eine wichtige Frage. Eine ganz wichtige Frage. Und die Antwort, die ist letztlich nicht für mich, die ist für Gott. Wer möchte Gott heute sagen, Herr, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist? Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Dieser Jesus wartet darauf. Er liebt uns so sehr. Mir gehen die Worte aus, um das zu beschreiben. Dieser Gott hat so eine Sehnsucht nach uns. Und die Tatsache, dass Sie heute hier sind, ist ein Zeichen dafür, dass Gott an Ihrem Herzen gewirkt hat. Gott möchte Ihnen ewiges Leben schenken. Aber es gibt nur einen Weg. Jesus ist das Tor zum ewigen Leben. Er ist der Weg. Aber er hat uns den Schlüssel in die Hand gegeben. Er wird uns nicht mit Handschellen abführen in das Paradies. Er gibt uns den Schlüssel in die Hand und sagt, mein Kind, mach du die Tür auf. Durch den Glauben, indem du Ja sagst zu mir. Diesen Schlüssel haben Sie heute in der Hand. Werfen Sie den Schlüssel nicht weg. Behalten Sie den Schlüssel. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir das Leben haben. Und ich möchte jetzt gern reden mit Jesus. Ich möchte ihn einladen, für mich persönlich, aber für uns alle, dass er in unserem Leben wirklich den Platz hat und den Raum hat, den er sich wünscht. Und ich lade Sie ein, dass wir zu diesem Gebet aufstehen. Unser lieber Herr Jesus, du bist so groß und so mächtig, viel größer und viel mächtiger, als wir es uns vorstellen können. Herr, wir sind so froh, dass du den Tod besiegt hast. Herr, dieser Tod, er ist unser Feind. Der Tod reißt Menschen, die sich lieben, auseinander. Dieser Tod nimmt Kinder in ihre Mütter und Mütter in ihre Kinder. Und wir sind so froh, Herr, dass der Tag kommen wird, an dem es keinen Tod mehr geben wird. Wir sind so froh, dass auch wenn wir sterben sollten in dieser Welt, bevor du wiederkommst, wir dennoch wissen dürfen, Herr, dass du uns auferwecken kannst aus den Toten, dass du uns auferwecken willst, dass du uns auferwecken wirst, wenn wir unser Leben dir anvertrauen. Herr, du siehst, wo wir stehen im Glauben. Du siehst, wie nah wir dran sind an dir oder vielleicht auch, wie weit wir entfernt sind. Und wir sind dir dankbar, Herr, dass du uns nicht aufgibst. Wir sind dir dankbar, dass du uns den Schlüssel in unsere Hand gelegt hast, damit wir im Glauben Ja sagen dürfen zu dir. Und wir möchten nicht Christsein spielen, Herr. Und wir möchten uns auch nicht mit frommen Formen und Traditionen zufrieden geben. Wir möchten dich lieben von ganzem Herzen, auf dieser Welt und das Recht im ewigen Leben. Herr, und da, wo etwas zwischen uns steht, zwischen dir und uns, mach uns bitte darauf aufmerksam und hilf uns, Herr, dass wir erkennen, was du Gutes vorhast für uns. Herr, wir möchten Christen sein. Wir möchten, dass in unserem Leben das wahr wird, was wir gerade gelesen haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und geh bitte mit jedem von uns. Stärke unseren Glauben. Zieh uns näher zu dir. Danke, Herr, dass wir mit dir immer eine Zukunft haben, egal was auf dieser Welt geschieht. Im wunderbaren Namen Jesu bitten wir all das und danken es auch. Amen.